In Vorlesung Nummer 6 geht es weiter mit dem Satz von Bernstein. Wenn Sie zurückblättern auf die Seite 70, Satz von Bernstein, ein Satz, der sozusagen die Darstellbarkeit einer Funktion durch die Taylor-Reihe garantiert, wenn man nun eine Vorzeichenbedingung an die Ableitung stellt. Den Satz kann man nicht sofort in einem Guss beweisen, man braucht ein paar Vorbereitungen. Und Vorbereitungen, die haben wir formuliert in Satz 15.2. Da ist die Situation die, auf der Seite 71 zur Erinnerung, wir haben eine C- und Endlich-Funktion auf dem Intervall von minus 1 bis 1. Die soll gerade sein und alle Ableitungen der Ordnung 2n, n größer gleich 0 oder aber ab einer gewissen hinreichend großen Nummer n, alle geraden Ableitungen sollen nicht negativ sein. Dann lässt sich die Funktion f auf dem offenen Intervall von minus 1 bis 1 darstellen durch die konvergente Taylor-Reihe mit Entwicklungsmitte 0. Das hatten wir uns zum Schluss überlegt und bewiesen. Und am Ende der vorigen Vorlesung hatten wir als Korollar 1 formuliert. Wenn die Funktion f C unendlich ist auf dem Intervall von minus 1 bis 1, wenn die Funktion ungerade ist und alle ungeraden Ableitungen größer gleich 0 sind, dann haben wir die Darstellung von f durch die Taylor-Reihe in 0, die Taylor-Reihe konvergiert gegen f und die Darstellung gilt auf dem Intervall von minus 1 bis 1. Am Anfang der heutigen Vorlesung steht ein zweites Korollar aus dem Satz, dem vorbereitenden Satz zum Bernstein, nämlich Korollar 2 sagt aus, wir haben zumindest den Bernstein unter gewissen Voraussetzungen. Genauer, wir nehmen die Funktion f als C unendlich an auf dem Intervall von minus 1 bis 1. Alle Ableitungen sollen größer gleich 0 sein. Zumindest für genügend große Ableitungsordnung n. Das wird auf der Seite 76 oben formuliert. Aber keine Bedingung f gerade oder aber eine Bedingung, dass nur bestimmte Ableitungen Vorzeichen haben sollen. Also eigentlich die Voraussetzung wie im Satz von Bernstein, allerdings jetzt auf dem Intervall von minus 1 bis 1. So, die Folgerung, wenn f diese Eigenschaften hat, dann konvergiert die Taylor-Reihe von f mit Entwicklungsmitte 0 auf dem Intervall von minus 1 bis 1 und stellt die Funktion f auf diesem Intervall dar. Beweis, Seite 76 Mitte, habe ich geschrieben, Übung, Ausrufezeichen, ob das aufs Übungsblatt kommt, wissen wir noch nicht. Wenn nicht, dann als eigene Übung mit folgender Idee. Wenn das f so ist wie in Korollar 2, dann zerlegen wir f in den geraden und ungeraden Anteil. Das heißt, wir schreiben, wie in der zweiten Hälfte von Seite 76 geschehen, f von x gleich f1 von x plus f2 von x, f1 von x ein halb f von x plus f von minus x, der gerade Anteil, und f2 entsprechend ein halb fx minus f an der Stelle minus x, der ungerade Anteil. Ja, dann können wir den Satz 15.2 benutzen und das erste Korollar, um dann insgesamt die Aussage für f zu bekommen. Das heißt, Korollar 2 ist wirklich auch ein Korollar im Sinne von, man muss den Satz benutzen und die erste Folgerung, nämlich die aus Korollar 1. So, mit den Vorbereitungen können wir uns jetzt dem Beweis von Bernstein widmen. Wir wollen irgendeine Entwicklungsmitte a nehmen, fixieren also unseren Punkt a aus i und wie auf Seite 77 oben betrachten wir ein Intervall um diesen Punkt a minus epsilon, a plus epsilon. Die Bedingung, die wir stellen, dieses Intervall soll im gegebenen Intervall i enthalten sein. Das ist sicher richtig für Epsilon genügend klein. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist sozusagen, die Situation reduzieren auf das Korollat 2, weil Korollat 2, wenn Sie nochmal hinschauen, ist die Bernstein-Aussage für das Intervall minus 1 bis 1. Das heißt, auf Seite 77 gehen wir über zur Funktion f Schlange, die jetzt auf dem Intervall minus 1 bis 1 definiert ist. Und f Schlange y ist per Definition f Epsilon mal Y plus A. Und F wird dann eben ausgewertet, wenn man sich das überlegt, für Punkte, die im Intervall A minus Epsilon, A plus Epsilon liegen. Passt also zusammen. Korollat 2 greift für die Funktion F Schlange, weil durch die Transformation die Voraussetzungen, die man im Bernsteinsatz macht, für die Funktion F, die werden durch die Transformation nicht zerstört. Das heißt, die Voraussetzungen gelten dann entsprechend für die Funktion f Schlange, die Voraussetzung von Korollat 2. Und Korollat 2 sagt, man kann f Schlange darstellen. F Schlange y ist gleich der Taylor-Reihe von f Schlange, Taylor-Reihe mit Entwicklungsmitte 0. Und das ist richtig für alle Punkte y aus dem offenen Intervall um 0 mit Länge 1. So, und das Letzte, was man noch machen muss, ist eine Rücktransformation vornehmen, um auf f zu kommen. Und wenn man diese Rücktransformation macht, das heißt die Gleichung von Seite 77 Mitte mit der Schlange oben drüber wieder schreibt in Termen von f, dann hat man offensichtlich bewiesen, dass f von x gleich Taylor-Reihe von f mit Entwicklungsmitte a ist. Und zwar auf dem ganzen Intervall, offenen Intervall a minus Epsilon bis a plus Epsilon. Das heißt, mit sehr viel Aufwand, mit langwierigen Rechnungen haben wir jetzt uns überlegt, dass der Satz von Bernstein richtig ist. Was man sich merken sollte, um noch ein bisschen den Faden in den ganzen Überlegungen zu haben, Ausgangspunkt war, dass verschiedene Restglieddarstellungen nötig sind, um je nach vorliegender Situation auch entsprechende Darstellbarkeitssätze zu haben. Das heißt, mit der ersten einfachen Version, Restglied nach Lagrange, kommen wir hier nicht zum Ziel. Wir mussten wirklich die Integraldarstellung bemühen, um den Bernsteinsatz zu beweisen. Der Bernsteinsatz beinhaltet eben nur Vorzeichenbedingungen. Und da kann man jetzt nicht unbedingt daraus schließen, dass Restglieder, wo punktweise ausgewertet wird, automatisch klein werden. Ein paar Anmerkungen noch zu unseren Ergebnissen. Seite 78. Wir nehmen eine C-Unendlich-Funktion auf einem Intervall der Form a minus r, a plus r, die erfüllen soll die Bedingung Stern. Alle Ableitungen sind größer gleich 0. Transformiert man Korollat 2, dann folgt offensichtlich, dass f gleich TAF ist auf dem offenen Intervall a minus r bis a plus r. Und die Bedingung Stern, rückübersetzt mit dieser Transformation, ist ja gerade das, was man in Korollat 2 verlangt. Nun kann man sich überlegen, dass man die Bedingung Stern durch die rot eingerahmte Bedingung 2 Stern ersetzen kann. Nämlich, dass man verlangt, nicht so eine strenge Vorzeichenbedingung, sondern es soll gelten, die n-te Ableitung von f ist nach unten kontrolliert durch minus c hoch n mit einem c größer gleich 1. Auch hier wieder die Bemerkung, es reicht, wenn das ab einem gewissen Index n richtig ist. Ja, da ist formal die Vorzeichenbedingung zerstört, die man im Satz von Bernstein beziehungsweise in dem Korollat verlangt. Die kann man aber künstlich wiederherstellen, wenn man eine neue Funktion einführt. Die neue Funktion, das ist die Funktion g in der zweiten Hälfte von Seite 78. G von x ist f von x plus Konstante k mal Exponentialfunktion an der Stelle c, Klammer auf, x minus a. C, die Konstante aus der Ungleichung 2 Stern. Und die Konstante groß K, die wird so eingerichtet, dass die Ungleichung in der vorletzten Zeile richtig ist. nämlich k mal Exponentialfunktion an der Stelle c mal x minus a, dass das größer gleich 1 ist auf dem Intervall a minus r bis a plus r. Das kann man offensichtlich machen. Und wenn man groß k entsprechend groß wählt. Und wenn das der Fall ist, dann guckt man sich an, auf der Seite 79 oben, wie die n-te Ableitung unserer Funktion g aussieht. Ja, gnx ist die n-te Ableitung von f plus k mal c hoch n mal die Exponentialfunktion an der Stelle c mal x minus a. Weil bei jeder Ableitung kommt ein c als Faktor raus. Wenn man m mal differenziert, hat man c hoch n. So, und das in der zweiten Zeile wird nach unten abgeschätzt, unter Beachtung der Wahl von k, nach unten abgeschätzt durch fnx plus c hoch n. Bedingung 2 Stern sagt, das ist größer gleich 0. Jetzt ist man aber genau in den Voraussetzungen von Korollat 2 bzw. der transformierten Version, nicht unbedingt das Intervall von minus 1 bis 1, aber für die Funktion g. Das heißt, man kann g darstellen durch die Taylor-Reihe mit Entwicklungsmitte a, soll heißen, Taylor-Reihe konvergiert und stellt g dar auf dem Intervall a minus r bis a plus r. So, und wenn man die Definition von g wieder einsetzt in die vorletzte Zeile auf Seite 79, dann impliziert das sofort, dass f von x gleich taf an der Stelle x ist. Das x wurde hier vergessen, sollte man noch ergänzen. Zweite Anmerkung. Nochmal eine Zusammenfassung oder ein Rückblick. Bisherige Situation. Wir haben Entwicklungen in der Form hoffentlich konvergenter Potenzreihen und die Diskussion, das ist natürlich immer damit verbunden, der Konvergenz auf offenen Intervallen vom Typ a minus r bis a plus r. Jetzt weiß man aber von früher, Analysis 1, dass es durchaus Fälle gibt, wo die Potenzreihe auch noch in dem einen oder anderen Randpunkt konvergiert. Wenn man das zusätzlich voraussetzt, dann kriegt man eine stärkere Aussage insgesamt. Satz 15.3 noch als Anmerkung formuliert, den sogenannten Grenzwertsatz von Abel. Auf der Seite 80 unten beginnt er. Wir nehmen die obigen Bezeichnungen und verlangen, dass die Reihe k gleich 0 bis unendlich ak x minus a hoch k punktweise konvergiert auf dem offenen Intervall a minus r bis a plus r. Dann wissen wir bereits, wir haben gleichmäßige Konvergenz auf kompakten Teilintervallen. So, jetzt kommt als Neues hinzu. Wir verlangen in Rot aufgeschrieben auf der Seite 81 der Limes beispielsweise x gegen den rechten Randpunkt der Potenzreihenfunktion soll existieren. Und dann lässt sich sagen, dass die Konvergenz der Potenzreihenfunktion sogar gleichmäßig ist auf dem kompakten Intervall a linke Grenze, a plus r, rechte Grenze. Die Potenzreihenfunktion ist dann dort stetig und in der letzten Zeile von Seite 81 steht, was die Stetigkeit der Potenzreihenfunktion im Punkt a plus r bedeutet. Das heißt, wenn man a plus r für x einsetzt, ergibt sich gerade k gleich 0 bis unendlich ak mal r hoch k und das ist genau das, was man bekommt, wenn man in der Potenzreihenfunktion den Limes x gegen a plus r ausführt. Was man sich denken kann, ja, das ist ziemlich offensichtlich, wenn man die Konvergenz auch im linken Randpunkt verlangt oder sogar in beiden Randpunkten. Auf den Beweis wollen wir verzichten, der ist recht technisch und führt dann auch ein bisschen zu weit weg in andere Gefilde. Schauen wir uns lieber mal ein Beispiel an. Das Beispiel ist so, wir behaupten die folgende Gleichung. Wir behaupten, dass die Arcus-Tangens-Funktion, Arcus-Tangens-X, geschrieben werden kann als Summe k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k, x hoch 2k plus 1 dividiert durch 2k plus 1. Und zwar für minus 1 kleiner gleich x kleiner gleich 1. Das bedeutet, wenn man sich das anschaut, die Arcos-Tangens-Funktion kann auf dem kompakten Intervall von minus 1 bis 1 als Potenzreihenfunktion geschrieben werden. Wie überlegt man sich das? Ja, da braucht man nicht allzu viel zu Beginn rechnen. Nämlich, was macht man? Wir nehmen an, dass x-Betrag kleiner ist als 1 und schreiben Arcos-Tangens x als Integral von 0 bis x der Funktion 1 durch 1 plus t Quadrat, Ableitung vom Arcos-Tangens, hochintegrieren und entwickeln dann 1 dividiert durch 1 plus t Quadrat in bekannter Weise in eine geometrische Reihe. Das heißt, letzte Zeile gleich dem Integral, geometrische Reihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k, t hoch 2k. Dann erinnern wir daran, Vertauschung, Integration mit Grenzprozess geht, wie auf Seite 83 oben angedeutet, da wir gleichmäßige Konvergenz haben, der Reihe für Werte von t, die zwischen minus x-Betrag und plus x-Betrag liegen, dann dürfen wir vertauschen, die Summation mit der Integration nach t. Das heißt, wir sind in der zweiten Zeile von Seite 83 und sehen als Ergebnis die Gleichung, links haben wir angefangen mit Arcos Tangens x und das ist jetzt gleich Summe k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k, Integral von 0 bis x, t hoch 2k, also Summe rausgezogen oder Integral rein. Und ausintegrieren ergibt letztendlich Summe k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k, x hoch 2k plus 1, dividiert durch 2k plus 1. Erinnerung an früher. Was sagt das Leibniz-Kriterium? Wenn wir das Leibniz-Kriterium anwenden auf die Reihe, die rechts außen in der zweiten Zeile von Seite 83 steht, dann haben wir Konvergenz der Reihe auch in plus minus 1. Gleichzeitig wissen wir, die Arcos-Tangens-Funktion ist stetig auf dem abgeschlossenen Intervall von minus 1 bis 1. Und dann haben wir nach 15.3 die Darstellung, die vorher nur auf dem offenen Intervall richtig war, auf dem ganzen Intervall von minus 1 bis 1 die Grenzen eingeschlossen. Das heißt, unsere Behauptung, Seite 82 Mitte, ist richtig eben auch für die x minus 1 und plus 1. So, gehen wir zurück zu unserem Ausgangsproblem. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift in Richtung Bernstein. Das Ausgangsproblem nochmal formuliert auf Seite 83 unten. Eine genügend glatte Funktion f von dem Intervall i nach r sei gegeben. Man finde einfache Funktionen, was immer einfach bedeuten soll, Polynome, da haben wir jetzt drüber geredet, die eben f lokal gut approximieren, im Sinne von Restglied wird klein. Seite 84, unsere bisherige Vorgehensweise. Lösungsvorschlag, wenn wir f genügend oft differenzieren können, dann kann man Taylor-Polynome hinschreiben und versuchen, deren Konvergenz durch Diskussion des Restgliedes, was wir jetzt hinreichend ausführlich gemacht haben, zu beweisen. Die Frage, die jetzt völlig unklar bleibt, völlig unbeantwortet, was ist, wenn f gar nicht differenzierbar ist, wenn wir nur ein stetiges f haben? Wenn f stetig ist, dann können wir Folgendes machen. Bei Taylor, wir setzen f auf dem Intervall, das wir diskutieren, auf dem Intervall um a, einfach durch die konstante Funktion f von a. Und ich glaube, da wird jeder zugestehen, dass diese Wahl mehr oder weniger schlecht ist. Einfach die stetigen Funktionen durch eine Konstante zu ersetzen. Da gibt es andere Möglichkeiten und eine ist angedeutet auf der Seite 84 unten. Der Approximationssatz von Weierstrass, Satz 15.4. Wir haben also jetzt die in Anführungszeichen schlechte Situation, dass die Funktion f, die wir approximieren wollen, nur stetig ist auf dem kompakten Intervall AB. Ob das f reell oder komplexwertig ist, das spielt wirklich eine untergeordnete Rolle. Im komplexen Fall zerlegt man Real- und Imaginärteil. Und die Aussage des Weierstrasschen Satzes, man kann eine Folge von Polynomen finden. Hier ist jetzt nicht die Rede von Taylor-Polynomen. Die gibt es gar nicht. Aber es gibt eine Folge von Polynomen, Pn genannt, die gleichmäßig gegen f auf dem kompakten Intervall konvergieren, wenn das n größer wird. Nochmal in Rot, plakativ formuliert. Stetige Funktionen lassen sich auf kompakten Intervallen immer gleichmäßig durch Polynome approximieren. Ist nur die Frage, welche Polynome man nimmt. Wie gesagt, Taylor-Polynome fallen raus. Die können wir gar nicht bilden. Ja, Beweis, gleichzeitig eine Idee, wie man diese Polynome konstruiert. Wir nehmen zunächst mal an, dass das Intervall AB das Einheitsintervall ist, sonst nimmt man eine Koordinatentransformation vor. Bernstein war hier auch wieder mit im Spiel. Im ungefähr 1912 hat er folgende Beobachtung gemacht in irgendeiner Rechnung. Nämlich die Summe k gleich 0 bis n, n über k, x hoch k mal 1 minus x hoch n minus k ist 1. Und ich denke, der Beweis davon sollte Ihnen auch leicht einfallen. Was bedeutet das? Wir interpretieren die 1 auf der rechten Seite der Gleichung als konstante Funktion, also f von x identisch 1, und können dann die Gleichung von Seite 85 Mitte, wo offenbar davor steht, auch schreiben als Summe k gleich 0 bis n, fk durch n, da passiert ja nichts, ist immer 1, mal n über k, x hoch k mal 1 minus x hoch n minus k. Und das ist in dem speziellen Fall, dass f identisch 1 ist, natürlich gleich f von x. Das heißt, die Identität, die von Bernstein beobachtet wurde, die lässt sich jetzt in Funktionstermen einfach auch mal so aufschreiben. Uns interessiert, was in der letzten Gleichung auf Seite 85 auf der linken Seite steht. Man kann das interpretieren als Mittel der Werte von f an den Stellen, die da auftauchen. Man fängt mit k gleich 0 an, also f von 0, f1 durch n, bis hin zu f an der Stelle n durch n, also f an der Stelle 1. So, und was ist jetzt die Idee, die entscheidende, um die Polynome Pn zu definieren? Man zeige Seite 86, Punkt 1. Die Formel, die wir da hingeschrieben haben, Seite 85 unten, die richtig ist für die konstante Funktion f identisch 1, die gilt auch für die Funktion f von x gleich x, x aus 0, 1. Da ist es auch richtig. Punkt 2. Wenn man die Funktion nimmt, f von x definiert als x mal 1 minus x, x aus 0, 1, dann steht auf der rechten Seite, auf der linken Seite, sorry, das ist ein Schreibfehler, auf der linken Seite steht dann, wenn man das ausrechnet, 1 minus 1 durch n mal x mal 1 minus x. Und bei n gegen unendlich konvergiert das gegen f von x. So, und aufgrund dieser Tatsache definiert man Bernstein-Polynom, das Bernstein-Polynom zu f der Ordnung n, in der folgenden Weise: f nochmal eine nur stetige Funktion auf dem Intervall 1. Pnx ist dann in Analogie zu dem, was wir auf Seite 85 unten für die Funktion f identisch 1, dann auf Seite 86 für die Funktion f identisch x und dann nach Rechnung teilweise für die Funktion x mal 1 minus x festgestellt haben mit dem Vorfaktor davor, die Bernstein-Polynome lauten Pnx, Summe k gleich 0. Man schreibt jetzt einfach ab, was in der letzten Zeile von Seite 85 links steht. F an der Stelle k durch n mal n über k, x hoch k mal 1 minus x hoch n minus k. Und dann kann man sich davon überzeugen, das will ich nicht ausführen, das können Sie in der Literatur nachlesen, unter dem Stichwort Bernstein-Polynome oder Approximationssatz von Weierstrass mit längerer Rechnung, die auch nicht so ganz geradlinig ist, gilt die Aussage, die Bernstein-Polynome konvergieren gleichmäßig gegen die stetige Funktion auf dem Intervall 0,1. Und nochmal, wenn man irgendein anderes Intervall hat, muss man die Bernstein-Polynome transformieren und hat die entsprechende Aussage auf dem transformierten Intervall. So, damit haben wir einiges an Approximationen bereitgestellt. Erster Punkt, die Klasse der Funktionen, die beliebig oft differenzierbar sind. Da versucht man mit Taylor-Reihen zurechtzukommen, hat also Taylor-Polynome zu diskutieren oder aber alternativ die Größenordnung des Restgliedes abzuschätzen. Je nach Aufgabenstellung, da gibt es auch kein Patentrezept, ist die eine oder andere Restgliedformel zu bevorzugen. Immer die Warnung, es gibt C- und Endlich-Funktionen, die nicht konvergente Taylor-Reihen haben oder aber konvergente Taylor-Reihen, die nicht die Funktion darstellen. Das ist der eine, sozusagen gute Fall. Der andere Fall, man vergisst Differenzierbarkeit von f, verlangt nur Stetigkeit und kann sich dann überlegen, dass es eine Folge von Funktionen gibt, von Polynomfunktionen, die Bernstein-Polynome, die gleichmäßig gegen f konvergieren, zumindest auf dem kompakten Intervall, das man da zugrunde legt. Und mehr kann man nicht erwarten, wenn f nicht differenzierbar ist, dann macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass Ableitungen der Polynomfunktion gegen Ableitung von f streben. Da kann man nur hoffen und auch mit Weierstrass beweisen, dass die Funktion f selbst gleichmäßig approximiert werden kann. Zäsur und Überleitung zur nächsten Klasse von Funktionen, die man approximieren will und wo die bisherigen Konzepte eigentlich nicht so gut greifen. Die Überschrift auf Seite 87, Fourier-Reihen. Was hat man sich vorzustellen, nicht unter einer Fourier-Reihe, das kommt erst später. Wir stellen uns vor, wir haben eine Funktion f, die jetzt nicht auf einem kompakten Intervall unbedingt gegeben ist, die auf der ganzen Achse lebt, aber dafür eine gewisse Periodizität erfüllt. Beispielsweise Sinusfunktion, Kosinusfunktion, die erfüllen die Gleichung f von x gleich fx plus 2pi, also Periodizität 2pi. Da kann man natürlich argumentieren, dass man sich auf das Intervall meinetwegen 0, 2pi beschränkt. Die Funktion f, wenn sie denn differenzierbar ist, dann kann man Taylor-Geschichte oder Bernstein auf diesem Intervall machen. Das trägt aber der Sache nicht unbedingt Rechnung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen solchen periodischen Vorgang, dann möchten Sie diesen sozusagen durch kanonische periodische Vorgänge approximieren. Und kanonische periodische Vorgänge, das sind, ich habe es hier mal genannt auf der Seite 87, die Grundschwingungen, Sinus, Cosinus und Oberschwingungen, wo man die Frequenz verändert, Sinus nx, Cosinus nx, wo n eine entsprechende ganze Zahl ist. Und wenn Sie versuchen, eine Polynomapproximation vorzunehmen, dann zerstören Sie sozusagen die Periodizität der Funktion f. Und ein sinnvoller Ansatz steht in der letzten Zeile von Seite 87. Ein sinnvoller Ansatz ist, eine Approximation von f auszuführen in der folgenden Form. F von x ist eine Konstante a0, aus technischen Gründen a0 halbe, plus Summe k gleich 1 bis unendlich Und jetzt versieht man die Oberschwingungen Cosinus kx, Sinus kx noch mit Vorfaktoren ak und bk. Und hier wird nicht verlangt, dass die Funktion f differenzierbar ist. Es wird sich herausstellen, dass man eigentlich sehr wenig wissen muss von unserer Funktion f. Das entscheidende Wort, die entscheidende Eigenschaft ist Periodizität. Und dann lässt sich eine Entwicklung in der Form, wie sie unten auf der Seite 87 steht, unter sehr allgemeinen Voraussetzungen an f ableiten. Und man zahlt dafür den Preis, dass die Konvergenz der Darstellung gegen die Funktion f auch nicht so stark ist, wie man das bei Taylor-Reihen oder bei Weierstrass-Approximation kennt. So viel dazu. In der nächsten Vorlesung wollen wir uns detaillierter mit den Notationen beschäftigen und das Konzept der Fourier-Reihen definieren als Approximationskonzept für periodische Vorgänge.